Die Metallerin, ein Podcast der IG Metallfrauen, moderiert von Linda Achtermann.
Ganz genau, und damit herzlich willkommen zu einer neuen und der zweiten Folge von Die Metallerin. Ich bin Linda Achtermann und in dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Entgeltgerechtigkeit. Und ehrlicherweise werden wir in dieser Folge so ein bisschen experimentierfreudig, kann man sagen, denn vielleicht hört man das ein wenig. Wir sitzen nämlich gar nicht im Studio, sondern ich bin extra hier nach Frankfurt am Main gefahren. Wir sind in der Vorstandsverwaltung der IG Metall und wir sitzen jetzt hier im Büro von Stefanie Geier. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen.
Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich bin das erste Mal mit der ganzen Technik gereist und jetzt sitzen wir hier zu dritt. Ich habe Steffi schon begrüßt. Mit dabei ist aber auch noch Pia Bräuning. Hallo auch an dich.
Hallo.
Und ja, wir haben uns ein kleines Studio eingerichtet und man muss dazu sagen, du hast einen total tollen Ausblick hier von deinem Büro. Wenn man so ein bisschen Straßengeräusche im Hintergrund hört, dann ist das halt, wir sitzen halt in einem Büro und nicht in einem richtigen Studio. Wir haben alle unsere Zettel dabei und wir freuen uns auf eine gute zweite Folge von Die Metallerin. Und Steffi, dich kennen unsere Hörerinnen ja schon aus der letzten Folge. Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor. Du bist die Ressortleiterin vom Ressort Frauen und Gleichstellung beim Vorstand der IG Metall. Aber Pia, du bist ja noch so eine Unbekannte, könnte man vermuten für die meisten Hörerinnen und Hörer. Magst du dich vielleicht selber einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Pia Bräuning. Ich bin 37 Jahre alt und arbeite seit 2016 im Ressort Frauen- und Gleichstellungspolitik in der IG Metall bei Steffi im Ressort und in meiner Freizeit klettere ich gern.
Sehr gut. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, ich habe mich schon im Vorfeld dafür bedankt, dass ihr Lust habt, das mal das Podcasten so ein bisschen anders zu machen. Wir machen das heute mal ein bisschen lockerer und auch wirklich anders als in unserer ersten Folge. In unserer ersten Folge haben wir ja über die Geschichte der Frauenbewegung gesprochen, haben eine Geschichtswissenschaftlerin als Hauptgesprächspartnerin gehabt und haben dann noch Frauen aus der Organisation zu Wort kommen lassen. Aber diesmal wird es anders gemacht. Wir haben jetzt nur Gesprächspartnerinnen aus der Organisation, die ihre Geschichte erzählen zum Thema Entgeltgerechtigkeit. Und ja, gemeinsam durch die Folge führen wir dann. Wie das aussieht, erkläre ich gleich. Aber lasst uns erstmal darüber sprechen, warum jetzt das Thema Entgeltgerechtigkeit, Steffi?
Ja, wir haben jetzt Anfang Oktober und am 24. Oktober begehen wir den Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit. Das ist so ein Pendant zum Equal Pay Day. Mhm. Der Tag steht dafür, dass Frauen bis zum Jahresende arbeiten müssen, um dasselbe zu verdienen, was Männer bis zum 24. Oktober bereits erhalten haben. Ja. Also das ist eine ganze Menge und Entgeltgerechtigkeit, das begleitet uns IG Metall Frauen, die IG Metall, ich sag mal von Beginn an, die IG Metall Frauen haben ja 1956 die erste Frauenkonferenz durchgeführt und das war ein wahnsinnig präsentes Thema, gab es viele Anträge und auch heute haben wir nach wie vor eine große Entgeltlücke. Mhm. Der Gender Pay Gap beträgt 18%. Also in tarifgebundenen Betrieben muss man sagen, ist das deutlich geringer, mit 10 Prozentpunkten kleiner. Aber wenn man da auch nochmal ganz genau reinzoomt, stellt man schon fest, dass in den höheren Entgeltstufen, also gerade im außertariflichen Bereich, die Entgeltlücke noch ein ganzes Stück größer ist. Und guckt man auf Facharbeiterinnen, beträgt die Entgeltlücke heute auch noch 5,7%. Und das wollen wir natürlich zum Schrumpfen bringen.
Bevor wir jetzt weitergehen, müssen wir vielleicht an dieser Stelle noch mal erklären, was ist denn eigentlich der Gender Pay Gap? Was verbirgt sich denn dahinter? Pia, kannst du da vielleicht Licht ins Dunkel bringen?
Also es handelt sich um die Verdienstlücke und die Zahlen werden immer vom Statistischen Bundesamt jedes Jahr berechnet, sodass sie auch europaweit vergleichbar sind. Und man vergleicht da die absoluten Bruttostundenverdienste von den beschäftigten Frauen und den beschäftigten Männern und stellt die in Relation. Und wenn man das tut, kommt man zu den 18%, was bedeutet, dass gesamtgesellschaftlich alle, also die Frauen 18% weniger als die Männer verdienen. Mhm. Was aber vor allen Dingen daran liegt, dass der Arbeitsmarkt so aufgeteilt ist und dass Frauen und Männer in unterschiedlichen Branchen und Berufen arbeiten. Frauen eher in Branchen und Berufen, die niedriger vergütet sind. Mhm. Und das, also zu 70% ist dieser Gender Pay Gap strukturbedingt. Hm. Und da gibt es vielleicht auch noch an manchen Stellen eine ungleiche Bezahlung eben aufgrund des Geschlechts, aber das sagt erstmal diese Zahl nicht aus. Das kann da auch mit drinstecken, aber es geht vor allen Dingen erstmal um diese strukturbedingten Faktoren. Dann sagt man ja immer, ja, das kann man eigentlich nicht vergleichen, weil, also das sagen dann vor allen Dingen die Kritiker, da würde man Äpfel mit Birnen vergleichen, aber es zeigt einfach, dass der Arbeitsmarkt, dass es nicht gerecht zugeht und dass nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben. Eine Zahl ist dann besonders eindrücklich, nämlich die 6%, die hat auch das Statistische Bundesamt berechnet. Und da geht es darum, dass man Qualifikationen und Tätigkeiten vergleicht. Wenn Männer und Frauen gleiche Qualifikationen haben, gleiche Tätigkeiten machen, sind es immer noch 6% Entgeltunterschied.
Wahnsinn. Und wir haben in dieser Folge viele verschiedene Gespräche geführt, um auch so ein bisschen abzubilden, wie sich so eine Entgeltlücke äußern kann, wie die verschiedenen in verschiedener Art und Weise zustande kommen kann und ja, dass Entgeltgerechtigkeit nicht immer nur gleiches Geld für gleiche Arbeit ist, sondern eben auch die Verteilung von Arbeit. Dazu kommen wir aber später und nur damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt so einen kleinen roten Faden im Kopf haben, was Sie jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 40 bis 50 Minuten passieren könnte. Wir haben verschiedene Gespräche. Davor und danach gibt's immer ein kleines Redaktionsgespräch mit uns dreien, wo wir das dann nochmal das Gehörte so ein bisschen einordnen und zum nächsten Gespräch überleiten. Und damit sind wir auch direkt beim ersten Interview, was ich geführt habe. Und wir haben uns überlegt, das ist zu einfach, wenn wir jetzt sagen, wir fangen hier in der Geschichte ganz vorne an und gehen dann immer weiter vor ins Hier und Jetzt. Das machen wir nicht so, sondern wir starten jetzt hier im Heute. Mit was denn genau, Pia?
Wir starten mit den Entgeltrahmentarifverträgen, die auch als ERA oder mit ERA abgekürzt werden. Und die haben wir im Bereich der Metall- und Elektroindustrie seit gut 20 Jahren. Das war ein längerer Prozess, die einzuführen. Die haben auf jeden Fall die vormals unterschiedlichen Bedingungen für Arbeiter und Angestellte, also Löhne, Gehälter, da entstehende Ungerechtigkeiten angeglichen. Es gibt jetzt vereinheitlichte Kriterien zur Bewertung von allen Tätigkeiten. Und das bedeutet eben auch für unser Thema, dass wir sagen können, ERA-Tarifverträge sind diskriminierungsfrei. Sie erfüllen die Kriterien eines diskriminierungsfreien Entgeltsystems nach dem Entgelttransparenzgesetz.
Genau, und wie das so in der Praxis funktioniert, darüber habe ich mit Sophie Jeneke gesprochen. Sie arbeitet auch hier beim IG Metall-Vorstand und ist Expertin für Tariffragen. Sollen wir da mal reinhören einfach?
Ja, sehr gern.
Sehr gut. Sophie, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Jo, gerne. Hallo.
Was sind denn Entgeltrahmenverträge und wo kommen sie eigentlich her?
ERA bedeutet Entgeltrahmentarifvertrag. Mhm. Und in den Entgeltrahmentarifverträgen ist nicht geregelt, wie viel Entgelt man bekommt. Das steht im Entgelttarifvertrag, sondern die zeichnen einen Rahmen dafür, wie viel Geld für welche Arbeit eigentlich gezahlt wird. Das heißt, in den Entgeltrahmentarifverträgen sind die Kriterien dafür festgelegt, wie Arbeit eigentlich bewertet wird. Diese Entgeltrahmentarifverträge wurden Anfang der 2000er Jahre in der Metall- und Elektroindustrie abgeschlossen. Der erste ERA-Tarifvertrag 2003 in Baden-Württemberg und sind danach Stück für Stück in den Betrieben eingeführt worden. Mhm. Vor ERA gab es Lohn- und Gehaltstarifverträge. Ja. Das heißt, es gab noch unterschiedliche Tarifverträge für Arbeiterinnen und Arbeiter und für Angestellte. Und das wurde mit den ERA-Tarifverträgen vereinheitlicht.
Mhm. Nun ist es ja was, was allen nützt und das ist ja auch gut so, aber in dieser Folge legen wir ja ein besonderes Augenmerk auf die Entgeltlücke zwischen Mann und Frau. Beseitigen denn ERAs die Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen dann gänzlich oder?
Also erstmal muss man sagen, in den ERA-Tarifverträgen wird ja nicht unterschieden, ist das jetzt ein Frauenberuf oder ist das ein Männerberuf. Es gilt gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das heißt, wenn zwei die gleiche Tätigkeit tun, dann kriegen sie auch das gleiche Geld. Ich glaube, mit den ERA-Tarifverträgen ist in den Betrieben, was die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen angeht, schon einiges besser geworden. Weil eben auch damals, als ERA eingeführt wurde in den Betrieben, ja, eben Tätigkeiten eingruppiert worden sind. Also man hat geguckt, wie ist unsere Arbeit organisiert und wie viel ist die Tätigkeit dann jeweils wert. Mhm. Egal, wer das macht, weil eingruppiert werden im Grunde Tätigkeiten und nicht die Menschen, die sie machen. Mhm. So, und deswegen ist da, glaube ich, schon einiges besser geworden. Da hat sich die Entgeltlücke schon ein bisschen geschlossen. Wir gehen aber davon aus, dass trotz ihrer Tarifverträge noch Entgeltdiskriminierung auch in der Metall- und Elektroindustrie bestehen. Mhm. Die sind deutlich kleiner als in Betrieben, wo es keine Tarifverträge gibt, weil ERA da schon einiges zu bieten hat, aber die sind nicht ganz verschwunden. Und Tarifverträge sind ja relativ abstrakt.
Ja.
Das ist ja klar. Das heißt, sie bieten Spielraum, sowohl Personalabteilungen als auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind an diesem ganzen Prozess beteiligt. Und das sind natürlich immer Menschen, die mit ihren eigenen Kriterien und Wertvorstellungen daran gehen. Mhm. Und die sind eben heutzutage leider immer noch geschlechtsspezifisch geprägt, sodass es durchaus vorkommen kann, dass Tätigkeiten, die vorwiegend von Frauen ausgeübt werden, schlechter bewertet werden als Tätigkeiten, die vorwiegend von Männern ausgeübt werden. Dadurch entsteht diese Entgeltlücke trotz ihrer Tarifverträge und unser Job ist es natürlich, da genau hinzugucken und dafür zu sorgen, dass das eben nicht stattfindet.
Ja, was für eine Rolle spielt denn Entgeltgerechtigkeit oder anders gefragt, wie wichtig ist es denn auch für Betriebsräte, das hast du jetzt nur mal gerade auch angesprochen, das Thema Entgeltgerechtigkeit im Blick zu haben?
Also laut Betriebsverfassungsgesetz ist es ja eine Aufgabe von Betriebsrätinnen und Betriebsräten, die Gleichstellung im Betrieb zu fördern. Und ich denke, Entgeltgerechtigkeit im Betrieb herzustellen, ist ein wichtiger Bestandteil davon. Ich empfehle da den Betriebsrätinnen und Betriebsräten als ersten Schritt einfach immer genau hinzugucken und einfach mal zu überprüfen, haben wir da eigentlich ein Problem oder haben wir da kein Problem? Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben ja das Recht, Einsicht in die Bruttoentgeltlisten zu nehmen. Mhm. Das heißt, der Arbeitgeber ist verpflichtet, ihnen die Entgeltdaten zur Verfügung zu stellen, auch nach Geschlechtern sortiert. Und da kann man ja einfach mal gucken, gibt es denn bei uns gleiches Geld für gleiche Arbeit oder gibt es das nicht? Und wenn man feststellt, das gibt es nicht, dann besteht da Handlungsbedarf. Und ich glaube aber, da kommt es auch auf die Haltung der Betriebsrätinnen und Betriebsräte an.
Ja, ich muss sagen, das Gespräch mit Sophie war für mich echt nochmal wichtig, um die Bedeutung von Entgeltrahmenverträgen zu verstehen und dabei auch zu erkennen, warum jetzt so Zusatzvereinbarungen wie Tarifverträge oder eben ERAs in Bezug auf Entgeltgerechtigkeit wirklich wichtig sind. So ein bisschen auch unabdingbar sind, um diese Lücke zu schließen, ne?
Ja, das zeigt ganz schön, dass Tarifverträge einfach ein Muss sind, wenn man mehr will, als das Gesetz uns bietet. Mhm. Wir haben da ja in den letzten Jahren einiges auch erreicht. Seit 2017 haben wir das Entgelttransparenzgesetz. Mindestlohn wurde eingeführt, aber Gesetze sind eben nur Rahmen und Mindestbedingungen. Und Tarifverträge gestalten die betriebliche Situation aus. Da können wir auch eine Schippe drauflegen und das tun wir auch als IG Metall. Wir haben da in den letzten Jahren tatsächlich viel erreicht. Einmal durch die ERA-Tarifverträge. 2018 hatten wir im Schwerpunkt das Thema Vereinbarkeit. Da haben wir auch in unserer letzten Folge drüber gesprochen. Ja. Also ohne Tarifverträge sähe die Situation in unseren Branchen schon ganz schön anders aus.
Auf jeden Fall. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und konkreter werden. Was für gesetzliche Grundlagen zum Thema Entgeltgerechtigkeit gibt es denn jetzt gerade überhaupt hier?
Na, ich würde sagen, das ist das Entgelttransparenzgesetz und das zeigt sich ja auch, dass das ewig gedauert hat, bis es, und das sollte eigentlich ein Entgeltgleichheitsgesetz sein, es hat ewig gedauert, bis es tatsächlich eingeführt wurde, weil da die Widerstände auch so groß sind. Und nicht anders ist es ja auch beim Mindestlohngesetz gewesen. Mhm. Und so richtige Grundlagen haben wir nicht. Ich würde halt sagen, eigentlich müsste man ableiten können aus dem Artikel 3 Grundgesetz, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, dass sie auch gleich bezahlt werden müssen. Aber so richtig für Deutschland hat es erst das Entgelttransparenzgesetz klar gemacht, dass man jetzt eine Auskunft hat. Und es gab zwar schon 1957 mit den römischen Verträgen die Regelung, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden müssen oder sollten. Ich glaube, es war eher die Formulierung, sie sollten gleich bezahlt werden oder sie werden gleich bezahlt. Und da merkt man ja schon auch, wie das Gesetz formuliert ist, dass die Schlagkraft nicht so wirklich stark ist und dass es eben ja auch in der Vergangenheit nicht so war, dass Männer und Frauen gleich bezahlt wurden. Es hat wahrscheinlich viel auch mit den Widerständen der Arbeitgeber zu tun.
So, jetzt haben wir aber das Wort Entgelttransparenzgesetz ganz schön häufig benutzt. Deswegen, Steffi, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was steckt hinter diesem Gesetz eigentlich?
Ja, also Entgelttransparenzgesetz ist auch ein kleines Wortungetüm. Das soll den Blick auf die Ursachen der Entgeltlücke lenken und vor allen Dingen die fehlende Transparenz in betrieblichen Entgeltstrukturen und Lohnfindungsprozessen in Blick nehmen. Das Gesetz gilt ja seit 2017. Das war auch echt ein langer Prozess, ein langer Kampf, dass wir das überhaupt bekommen haben. Mhm. Und seit Anfang 2018 gilt in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten ein individueller Auskunftsanspruch. Das heißt, Beschäftigte können im Betrieb nachfragen, was ihre Kolleginnen und Kollegen in vergleichsweisen Tätigkeiten verdienen. Mhm. Da gibt es so ein spezielles Verfahren, das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Da haben wir viele Infos für unsere Mitglieder auch bereitgestellt. Betriebsräte können da auch gut zu beraten. Daneben gibt es die Möglichkeit, Prüfverfahren, also betriebliche Prüfverfahren durchzuführen. Mhm. Da hätten wir uns deutlich mehr gewünscht, weil ich sag mal, als Gewerkschaften sind wir jetzt schon ganz klar pro Prüfverfahren, weil wir der Auffassung sind, man muss regelmäßig drauf gucken, wie hat sich das eigentlich entwickelt, weil da gibt's ja verschiedene Elemente, auch Lohnbausteine, die sich einfach verändern, entwickeln und das lohnt sich da regelmäßig alle paar Jahre mal drauf zu schauen und zu gucken, ob da Ungleichheit entsteht. Mhm. Lageberichtspflichtige Unternehmen, also ab 500 Beschäftigten, müssen auch regelmäßig einen Bericht vorlegen zu ihren Entgeltstrukturen. Ja, aber wir haben jetzt gewählt, neue Bundesregierung sondiert, koaliert, hoffentlich dann auch bald. Und da erwarten wir schon nochmal deutliche Schritte auch nach vorne für ein Entgeltgleichheitsgesetz.
Ja,
absolut. Mit ordentlichen Prüfverfahren.
Und mit Sanktionen.
Hast du noch was zu ergänzen, Pia?
Ja, das bei diesem individuellen Auskunftsanspruch, das ist ja für uns auch so ein bisschen schwierig, weil es eben individuell ist und nicht kollektiv.
Ja.
Da hat das Bundesarbeitsgericht im Januar dieses Jahres ein bisschen nachgeschärft, weil es eben gesagt hat, wenn ich als Frau eine Auskunft erfrage und das Ergebnis ist, dass die Vergleichsgruppe der Männer im Median, also im Mittelwert, ich darunter liege mit meinem Entgelt, dann ist es ein Indiz für eine Benachteiligung. Und dann muss der Arbeitgeber beweisen, also dann dreht sich die Beweislast um und der Arbeitgeber muss beweisen, dass er die Frau nicht diskriminiert aufgrund ihres Geschlechts beim Entgelt.
Mhm.
Ja.
Übrigens ist es so, dass beim individuellen Auskunftsanspruch, den haben wir jetzt seit 2018 und da machen wir schon ja auch einige Erfahrungen und interessanterweise nehmen diesen Anspruch mehr Männer als Frauen wahr und auch eher in höheren Entgeltgruppen, was auch nochmal zeigt, dass das jetzt nicht so das ideale Instrument ist, um die Entgeltlücke zu schließen.
Nein, das stimmt. Und damit sind wir jetzt auch schon bei unserem nächsten Interview angekommen, nämlich lange bevor dieses Entgelttransparenzgesetz Wirklichkeit geworden ist und in Kraft getreten ist, gab es schon einen Betrieb in Esslingen, nämlich einen Betrieb namens Festo. Da gab es 2010 eine Untersuchung der Entgeltstrukturen, angestoßen vom dortigen Betriebsrat. Die haben dafür auch den Betriebsrätepreis bekommen und ich habe mit Monika Heim darüber gesprochen, was sie bei dieser Betrachtung der Entgeltstrukturen rausgefunden haben. Es war ein ziemlich überraschendes Ergebnis und ja, wir können gespannt sein, was die aus dieser Untersuchung gezogen haben. Hören wir rein.
Mhm.
Monika, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja selber Betriebsrätin bei Festo, warst damals auch Betriebsrätin, als ihr diese Entgeltüberprüfung gemacht habt. Und gibt es noch irgendwas, was wir über dich wissen müssen?
Ich selber bin innerhalb der IG Metall auch relativ engagiert. Ich bin eine Sprecherin und war lang die Vorsitzende vom IG Metall Ortsfrauenausschuss und ich bin auch Mitglied im Ortsvorstand.
So, jetzt ist ja der Anlass unseres Gesprächs relativ klar. Wir wollen wissen, was ist denn bei dieser Überprüfung der Entgeltstrukturen rausgekommen? Aber erstmal, woher kam denn überhaupt die Idee? Wie kam es denn überhaupt dazu?
Es kam indirekt von den Frauen, also der Auftrag, es zu tun, kam direkt von den Frauen. Das Projekt selber wurde vom IMO-Institut angeregt.
Und wie war denn so vorher die Stimmung im Betrieb? Gab es denn schon vorher mal Frauen, die gesagt haben, ich habe das im Gefühl, dass wir vielleicht anders bezahlt werden oder sogar vielleicht Männer, die gesagt haben, da könnte es eine Entgeltungerechtigkeit geben?
Männer gab es damals noch nicht, die sowas irgendwie empfunden hätten. Ja, Frauen kamen und sagten, sie haben das Gefühl, sie werden schlechter bezahlt, beziehungsweise sie machen den gleichen Job, kriegen aber eine Entgeltgruppe weniger oder Ähnliches in der Richtung. Mit diesen Aussagen sind wir regelmäßig beim Unternehmen vorstellig geworden, haben das dann so weitergegeben. Die haben natürlich gesagt, nee. Das heißt, es ging über die Jahre, ja, wir haben eine, nee, wir haben keine. Und insofern war das Unternehmen dann auch relativ schnell bereit, an diesem Projekt mitzumachen, weil sie ihrerseits dann beweisen wollten, es gibt keine Entgeltungleichheit.
Dann kommen wir doch mal zu dem Ergebnis dieser Datenanalyse. Es gab ja tatsächlich, habt ihr rausgefunden, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Ungerechtigkeit in dem Sinne, dass jetzt gleiche Arbeit ungleich bezahlt wurde.
Richtig.
Aber das ist eigentlich auch nur die halbe Geschichte von Entgeltgerechtigkeit, oder?
So ist es, ja. Also bei den reinen gleichen Aufgabenverteilungen gab es auch keine Ungerechtigkeiten. Dafür sorgt ja der Tarifvertrag. Mhm. Wir haben sogar festgestellt, dass in puncto Leistungsbeurteilung die Frauen einen Ticken besser waren. Mhm. Allerdings sind die Aufgaben ungleich verteilt. Je anspruchsvoller, je verantwortungsvoller, umso weniger Frauen haben sich dann da gefunden. Also unsere Entgelttabelle geht von der EG 1 bis zur EG 17 und darüber kommen dann die übertariflichen. Und ab der EG 11 ist der Frauenanteil regelmäßig immer dünner geworden. Bis dahin, dass bei den AT-UT-Leuten nur 6% der Frauen waren. Das sind dann Leitungspositionen oder Projektmanagement oder sowas in der Richtung.
Zählt denn da bei dieser Ungleichverteilung der Arbeit das Teilzeitargument, was ja gerne aus dem Hut gezaubert wird, ne? Frauen kriegen weniger Verantwortung, weil sie oft in Teilzeit arbeiten, verdienen generell auch weniger, weil sie oft in Teilzeit arbeiten. Ist das denn bei Festo genauso gewesen?
Vereinzelt. Also insgesamt haben wir im Vergleich zum Durchschnitt in Baden-Württemberg damals deutlich mehr Frauen in Vollzeit gehabt. Also 3/4 aller Frauen hatten damals in Vollzeit gearbeitet. Die Teilzeiterinnen selbst, die hatten allerdings relativ wenig Chancen, tatsächlich dann in verantwortungsvollere Aufgaben zu kommen.
Was habt ihr denn aus diesen Erkenntnissen gezogen erstmal?
Für das Unternehmen war das schön zu sehen, dass es angeblich keine Entgeltungerechtigkeit gibt. Das haben sie uns dann auch immer wieder gerne erzählt. Allerdings haben wir an Erkenntnissen eben insbesondere daraus gewonnen, dass wir bei der Besetzung von Stellen und bei den Bewerbungen von Frauen ganz genau hingucken müssen. Häufig wird ja das Argument gesagt, ja, die passt nicht ins Team. Mhm. Und aus Sicht der Männer mag das vielleicht sogar stimmen. Aber es wird sich nie ändern, wenn man bei dieser Argumentation bleibt. Das heißt, immer da, wo es Kandidatinnen gibt für verantwortungsvollere Jobs, immer da fragen wir genau nach, wenn die Kandidatin nicht zur Erstauswahl gehört.
Jetzt liegt die Datenanalyse ja schon ein bisschen zurück. Hat sich da so ein bisschen was geändert an der Zusammensetzung in euren...
Ja, bedingt. Bedingt. Also wir haben jetzt deutlich mehr Frauen im Bereich der UT. Wir haben auch deutlich mehr Frauen in Führungspositionen. Allerdings immer noch keine Vorständin und auch bei den Leitenden ist der Frauenanteil sehr, sehr, sehr gering, also einstellig. Mhm. Also nicht in Prozent, sondern in Zahl einstellig.
Oh. Okay.
Aber ich denke mal, auch im Personalbereich ist das Bewusstsein etwas gestiegen. Wir haben in der Personalabteilung sehr viel mehr Frauen in führenden Positionen, die zwar jetzt kein gezieltes Programm zur Förderung von Frauen fahren, weil das eben einfach nicht Bestandteil unserer Personalkultur ist, aber die schon eher offen sind, auch mal mit Frauen Interviews zu führen, insbesondere wenn sich die Frauen direkt selbst bewerben.
Mhm. Das war jetzt ja auch recht töricht von mir so gefragt, ne? Das liegt jetzt ein bisschen zurück. Wir haben jetzt 2021. Da muss ich doch einiges getan haben. An sich sind es ja nicht mal 10 Jahre, die dazwischen liegen. Wie ist denn deine Einschätzung, wie lange, also ist es schon ein langwieriger Prozess, oder bis sich da mal wirklich was bewegt und da muss sich ja auch dann was im Denken dann verändern eigentlich, oder?
Nun ja, Linda, das Denken verändert sich gelegentlich schon vereinzelt, nur aus dem Denken wird schlecht handeln, weil immer dann, wenn Frauen in gute Positionen kommen, kommt ein Mann eben nicht rein. Und da, glaube ich, ist schon noch so, dass diese Old Boys-Netzwerke und diese Struktur von Geschlechtersolidarität deutlich stärker ausgeprägt ist wie das Netzwerken und die Young Girls-Struktur.
Das war jetzt ein ganz schöner Downer, wie man so schön sagt, unter jungen Leuten.
Ja, nee, ja, aber Linda, es ist kein Downer. Es ist kein Downer. In vielen Bereichen sind wir ja Opfer von unseren eigenen Fortschritten. Also ja. Wir sagen immer, wir sind gleichberechtigt. Ja, das sind wir. Und wenn ich mit jungen Frauen rede, dann sagen sie, was willst du? Ist doch alles in Ordnung. Ich kann doch machen, was ich will. Ich habe doch keine Einschränkungen. Das kommt immer erst so ab der Mitte 30, Ende 30, wenn die Frauen tatsächlich Führungskarriere machen wollen. Dann kommt die sogenannte gläserne Decke, an die sie anstoßen. Und erst dann merken sie, dass gleichberechtigt nicht gleichgestellt heißt. Und das ist ein Kampf, den führe ich gern. Also
zum Glück.
Ja. Kein Downer, sondern ganz im Gegenteil, eine Aufgabe, eine Herausforderung.
Ich muss euch sagen, ich fand das Gespräch mit Monika aus zwei Gründen besonders interessant und auch für mich persönlich sehr gewinnbringend. Erstens hatte sie während der Aufnahme ein T-Shirt an, wo drauf stand, Heldin der Arbeit. Und das fand ich super sympathisch. Diese Sympathie hat sich auch durchs ganze Gespräch gezogen. Und zweitens fand ich es auch sehr wichtig und interessant, weil sie nochmal so einen Aspekt angesprochen hat, den wir bis jetzt einfach noch nicht hatten. Also nämlich die Ungleichverteilung von Arbeit. Und dass Frauen eben nicht in bestimmte Positionen oft erst gar nicht hineingelangen. Und das gerade, weil, das hat Monika auch angesprochen, wegen der Familienplanung. Oder Steffi?
Ja, absolut. Also wir stellen schon fest, dass der Gender Pay Gap ab 30 deutlich zunimmt. Und das fällt eben ziemlich deutlich für viele Frauen zusammen mit der Geburt des ersten Kindes. Also viele Studien zeigen auch, dass Frauen mit Kindern im Vergleich zu kinderlosen Frauen bis zu 58% am Ende weniger Entgelt haben. Also das Wahnsinn, schlägt schon ganz ordentlich rein. Und das, da gibt es dann eben auch, da müssen wir auch, glaube ich, den Blick weiten, weitere strukturelle Ursachen, nämlich zum Beispiel die schlechte Kinderbetreuungssituation. Wir haben immer noch zu wenig Kita-Plätze. Wenn ich an die Grundschule denke, jetzt wurde neu eingeführt, dass es da auch einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung gibt, aber das kommt ein bisschen spät und da müssen wir einfach noch mal eine Schippe drauflegen, um hier auch die Bedingungen besser zu gestalten. Mhm. Frauen wird oft nicht so viel zugetraut, wenn sie in Teilzeit arbeiten oder weniger wahrgenommen. Also es gibt schon, da ändert sich auch was glücklicherweise, aber schon so ein Präsenzpflicht-Dogma, ja. Dass man nur mehr Entgelt verdient hat, wenn man quasi mehr präsent ist. Mhm. Und das wird jetzt auch nochmal eine Herausforderung nach der Corona-Krise. Viele versuchen ja auch Vereinbarkeit besser zu gestalten, indem sie mehr im Homeoffice sind. Mhm. Und da gucken wir natürlich ganz genau drauf, dass da jetzt nicht der Gender Pay Gap weiter auseinanderdriftet, ja, wenn die Frauen dann auch weniger sichtbar sind oder auch die Männer, die sich auch stärker engagieren wollen für Vereinbarkeit.
Wir sehen jetzt durch neuere Erhebungen, dass Männer wieder stärker Frauen in der Pflicht sehen, sich um Kinder und Familie zu kümmern und dass es da eben wieder zu traditionelleren Rollenbildern kommt. Mhm. Und das ist schon auch ein Problem. Und das führt ja eben auch dazu, dass Frauen jetzt in dieser Krise, wegen diesen ganzen Rahmenbedingungen, über die wir gerade schon gesprochen haben, und weil eben gesellschaftliche Bilder auch so sind, wie sie sind, dass Frauen die Kinderbetreuung übernehmen, die Betreuung der Pflege, und dass es schon auch Auswirkungen auf Entgeltgleichheit haben wird. Und wir sehen aber auch in anderen Studien, dass jüngere Frauen zum Teil auch andere Lebensvorstellungen haben und das aber durch diese ganzen institutionellen Rahmenbedingungen das zum Teil einfach nicht möglich ist, dass Frauen sich so entfalten können, wie sie es gerne wollen.
Hm. Du hast jetzt zwei sehr wichtige Dinge angesprochen, also alte Rollenbilder und Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass es wieder so ein Rollback gibt. Es ist ja traditionell auch so gewesen, wir haben so ein bisschen die Historie bis jetzt ausgeklammert, aber dass es früher auch, also dass Frauen wegen ihres Geschlechts einfach anders bezahlt worden sind. Und da möchte ich jetzt mal einen ganz kurzen Ausflug in die Geschichte machen, weil das gab es auch in Betrieben mit Tarifbindung. Nachdem in den 50er Jahren die üblichen Frauenlohnabschläge, die gab es damals tatsächlich in Tarifverträgen, durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts verboten worden sind, wurden diese ersetzt mit der sogenannten Leichtlohngruppe. In dieser Gruppe wurden überwiegend Frauen eingruppiert und es waren dann auch Tätigkeiten drin, die überwiegend von Frauen ausgeführt wurden, die als körperlich leichte Tätigkeiten gelabelt worden sind und deswegen auch deutlich schlechter bezahlt jetzt einfach als Männer, die schwere körperliche Arbeiten machen konnten.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das war ja eigentlich gar nicht leichtere körperliche Arbeit. Das war ja nur das Bild, was man davon hatte. Und es gab auch gerade, um das zu verdeutlichen, was diese Arbeit tatsächlich war, haben Frauen, ich glaube es war in Baden-Württemberg, um Männern sichtbar zu machen, was diese Arbeit bedeutet, haben sie die Männer gebeten, ich glaube am ausgestreckten Arm eine Minute lang Wäscheklammern auf- und zuzudrücken. Und das haben die wenigsten Männer geschafft und die Frauen halt hingegen schon, was ja zeigt, es ist jetzt nicht diese Muskelkraft, dass ich irgendwie einen 50-Kilo-Sack heben kann, es ist aber diese ständige dynamische Muskelkraft, die ich aufwenden muss. Und auch wenn es vielleicht nur eine kleine Bewegung ist, aber auf die Dauer ist es einfach mega anstrengend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und auf dem Weg, diese Leichtlohngruppen abzuschaffen, gab es ein ganz, ganz wichtiges Streikjahr 1973. Generell in den 70er Jahren gab es eine richtige Streikwelle gegen diese Leichtlohngruppen. Und in diesem Streikjahr 1973 gab es über 300 Streiks, die vorrangig von ausländischen Fließbandarbeiterinnen initiiert waren. Und einer, der am meisten Beachtung findet, ist der Streik vom Autozulieferer Pierburg. Der fand vom 13.08.73 bis zum 17.08.73 statt. Und da konnten die Beschäftigten nach 4 Tagen Streik die Leichtlohngruppe 2 im Betrieb tatsächlich abschaffen. Und das gilt auch bis heute noch als historischer Erfolg in diesem Streikjahr, aber generell auf dem Weg der Abschaffung dieser Leichtlohngruppen. Und ihr habt mir eine Dame besorgt, mit der ich mich unterhalten durfte, und zwar die Irina Wawica. Und die stand bei dem Streik bei Heller, einem Scheinwerferhersteller in Lippstadt, in der ersten Reihe. Der fand ungefähr so einen Monat vor dem Streik in Pierburg statt. Und die hat uns berichtet, wie kam es eigentlich dazu, und da kann man schon Parallelen zu allen Streiks, die in diesem Jahr eigentlich stattgefunden haben, ziehen, und auch was gab es vielleicht für eine Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen. Und da können wir einfach mal reinhören, wenn ihr Lust habt.
Ich bin Irina Wawica. Ich bin geboren 1950 im ehemaligen Sowjetunion. Meine Eltern kommen aus Griechenland damals und die waren politische Migranten, ehemalige Sowjetunion. Dort bin ich groß geworden. Ich bin zur Schule gegangen und irgendwann gab es Amnestie, die Ende der 60er Jahre, und so sind wir nach Griechenland wieder zurückgekehrt, weil mein Vater wollte unbedingt nach Griechenland wieder zurückkehren. So sind wir nach Griechenland gekommen, aber wir hatten Pech gehabt, weil kurz danach kam die Militärdiktatur und wir waren wieder die Verfolgte. Deutschland brauchte Arbeitskräfte und so haben wir diese Gelegenheit genutzt, aus Griechenland wegzugehen, weil wir waren politisch verfolgt, die wirtschaftliche Lage war sehr schlecht und so sind wir in Deutschland gelandet.
Aber sag mal, was war denn Heller für ein Betrieb eigentlich? Was wurde da denn produziert?
Das war ein Betrieb, produzierte Scheinwerfer für Autos, aber auch alles, was mit Licht zu tun, aber auch mit Auto zu tun. Und das war ein großer Bereich auch für die Luftfahrtbereich. Das war ein großes Werk.
Aber wie seid ihr denn drauf gestoßen, dass es im Betrieb überhaupt eine Entgeltlücke gab? Weil die meisten Abrechnungen werden ja wohl auf Deutsch gewesen sein, oder?
Also wir haben Abrechnung aufgemacht und gab es Kollegen, wo die konnten schon ein bisschen lesen und eine oder andere. Wir haben versucht, auf unterschiedliche Sprachen so ein bisschen erklären. Du konntest bei Heller früher Spanisch, Italienisch oder Griechisch lernen, aber kein Deutsch, ne? Weil auch die Vorgesetzte komisch Deutsch mit uns gesprochen. Und das, weil wir saßen alle zusammen und gucken wir unsere Abrechnung und zeigt eine den anderen, dann haben wir festgestellt, da gab es jetzt Unterschiede. Die deutsche Kollegin, die war auch überrascht. Dann habt ihr auch selber gefragt, also warum kriegt, wir arbeiten zusammen an gleichen Maschinen, wir machen die gleiche Tätigkeit, aber die Unterschiede war da, Lohnunterschiede war da. Als Frau war wir zweimal bestraft, also wir hatten auch noch weniger, also als Migrant hast du weniger gehabt, aber dann als Frau noch weniger. Also zweimal bestraft. Da haben wir immer wieder uns geärgert, aber wir haben gesagt, der Dolmetscher sagte uns, wir sollen auch erstmal ruhig bleiben, weil wir haben alle befristete Verträge. Und irgendwann, dann kam der in der Pause ganz spontan im Sozialräume, so, wir haben so Sozialräume, da saßen wir alle zusammen. Dann kam eine Kollegin und hatte von jemand erfahren, der Betriebsrat und der Arbeitgeber haben beschlossen, freiwillige Zulage den deutschen, also Facharbeiter zu geben. Und das es ging um 60 Cent.
Und nur dann, an die Männer oder an Männer und Frauen?
Nee, da im Werkzeugbau gab es keine Frau. Das war, der Facharbeiter waren nur Männer. Ja, und dann da haben wir gesagt, so, dann gehen wir, wenn der Betriebsrat, also wir wussten jetzt, das ist nicht Betriebsrat, wir haben gesagt, wenn Gewerkschaft macht solche Unterschiede und beschließt sowas, ohne an uns zu denken, ohne mit uns zu rechnen, das waren wir ungerechnet, haben gesagt, so, wir gehen auf die Straße.
Was ich nochmal hervorheben möchte, du warst hochschwanger, als der Konflikt eskalierte, ne? Wie war denn die Stimmung jetzt bei dem Streik und wie sah denn die Solidarität überhaupt aus, die ihr da erfahren habt?
Ja, man muss die Frauen erleben, besonders die spanische Frauen, weil die spanische Frauen war in Mehrheit. Bei Griechen war wenig, bei Jugoslawen war sowieso war die meisten Männer. Aber bei spanischer Personengruppe war die meisten spanische Frauen. Und dieses spanische Temperament zu erleben, das ist einmalig. Aber wir waren alle da. Da kam die Bandführerin zu mir und sagt, Irina, du musst nach Hause gehen. Das ist für dich gefährlich. Ich habe gesagt, ich kann nicht nach Hause gehen. Ich gehe nicht nach Hause. Ich habe gesagt, meine Kollegen sind hier. Und dann ist mein Platz ist auch hier. Also ich war alle 4 Tage dabei. Obwohl sie hat mich gewarnt, hat sie gesagt, das ist zu gefährlich, wenn mir was passiert. Ich habe nichts weiter gedacht. Ich habe gesagt, nein, wir haben beschlossen, wir gehen alle zusammen. Die große Überraschung war, die deutschen Kollegen sind auch rausgegangen. Wir haben aufgefordert, die deutschen Kollegen auf unserer Seite zu stehen. Und das ist passiert. Und damit hat niemand gerechnet. Wir haben gehofft, die deutschen Kollegen, weil meine deutsche Kollegin, ältere Kollegin, war neben mir und sie hat meine Abrechnung gesehen. Wir haben die gleiche Arbeit gehabt und wir haben andere Lohn gehabt. Der männliche Kollege war auch dabei. Wir haben die gleiche Scheinwerfer montiert. Und die hat zweimal mehr gehabt. Die hat in Lohngruppe 4 gehabt und ich habe Lohngruppe 2 gehabt. Und die hat auch gesehen, diese Ungerechtigkeit. Der fand das auch ungerecht. Der fand auch, das war nicht richtig, auch für ihn.
Sag mal, wie ging es denn jetzt nach dem Streik weiter? Weil eurer Forderung von 50 Pfennig mehr, also 50 Pfennig Lohnerhöhung, kann man ja zunächst nach, oder?
Ja, und weil wir waren so enttäuscht, weil nach diesem Streik, wo der Arbeitgeber uns freiwillig diese 50 Pfennig gegeben, niemand war da jetzt vom Betriebsrat oder von IG Metall uns zu erklären, bei nächster Tarifrunde, alles was freiwillig ist, wird ausgeglichen. Und da war dieser bittere Nachgeschmack nach diesem Streik.
Ich glaube, so ehrlich muss man sein, auch du warst ja enttäuscht, aber bis heute, Klopf auf Holz, kommst du ja nicht mehr von der IG Metall los. Ne? Warum ist das so?
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was wäre mein Leben ohne IG Metall. Ne? Da bin ich schon krank gewesen. Wirklich. Sehr und wenn schön. Du kommst von Seminar und bist du selber, das Gute ist, wenn du bist selber überzeugt, dann kannst du schon mit Menschen anders umgehen. Und die Menschen merken das. Und dann brauchst du nicht so mit dem Rechtsschutz anfangen, weil viele Kollegen fangen das mit Rechtsschutz. Also ich mache ein bisschen anders. Ich fange erstmal so politisch zu denken und versuche den Kollegen zu sagen, wir sind Arbeiter und wir brauchen ein Gegengewinn gegen Arbeitgeber. Du musst nicht böse sein, du musst nicht so, aber Gewerkschaft ist wichtig, richtig und wichtig. Du brauchst eine starke Organisation, weil unser Streik hat uns eine gelernt. Also das reicht nicht, die gute Willen und Mut. Was haben wir danach erreicht? Du brauchst eine Gewerkschaft, eine starke Gewerkschaft, wo gibt dir Strategie und du machst mit, du gehst mit. Du bleibst nicht zu Hause und erwartest du jetzt von deinen Kollegen, von der Geschäftsstelle, damit deine Probleme löst oder die Frankfurter Vorstandverwaltung deine Probleme löst, sondern musst du immer in der ersten Reihe sein.
Was wir nochmal festhalten müssen, jetzt glaube ich nach dem Interview mit Irina, ist, dass es im Streikjahr 1973 ja vor allem wilde Streiks gab und die von Migrantinnen in Eigenregie angeführt wurden. Weil es ging um gleiches Geld für gleiche Arbeit. Teilweise konnten die sogenannten Leistungsgruppen durch diese Streiks, das hatte ich ja anfangs schon erwähnt, auch abgeschafft werden. Auf der gesamtdeutschen Bühne war das aber noch ein relativ langer Weg und das muss man auch nochmal an dieser Stelle festhalten, das ist jetzt auch ein Kampf, der sich in Westdeutschland abspielte, weil es ja da die deutsche Wiedervereinigung noch gar nicht gab. Und die endgültige Abschaffung dieser Leichtturmgruppe gab es erst 1988 durch zwei Urteile des Bundesarbeitsgerichts. Und da wurde in beiden festgestellt, dass der Begriff der geringen körperlichen Belastung objektiv zu bestimmen ist und dass für die Bewertung der Arbeitsschwere alle Umstände zu berücksichtigen sind, die auf den Menschen belastend einwirken können und zu körperlichen Reaktionen führen können. Und unter anderem sind es ausschließlich stehende Tätigkeiten, notwendige Körperhaltung, taktgebundene, repetitive Arbeit, das hatten wir vorhin sehr schön auch in dem Beispiel, Pia, was du erwähnt hast, und Lärmeinwirkung. Da wurde das abgeschafft und jetzt möchte ich aber nochmal zu einem Punkt zurückkommen, der mich auch beim Gespräch mit Irina ziemlich bewegt hat, weil sie am Anfang von einer ziemlich großen Enttäuschung ihrerseits von der Gewerkschaft gesprochen hat. Da sollten wir noch mal kurz drüber sprechen. Wie seht ihr das denn?
Ja, klar. Das war damals eine völlig andere IG Metall, als sie das heute ist. Der Zeitgeist war ein völlig anderer. Mhm. Nicht nur Frauen, auch Migrantinnen haben sich engagiert in der Gewerkschaft und unsere Kultur, unsere Arbeitsweise, unsere Themen mit verändert. Und das war absolut notwendig. Und ich bin sehr froh, dass wir heute in dieser IG Metall arbeiten und so die Arbeitswelt gestalten können und nicht in der aus den 70ern. Ich habe kürzlich auch ein Foto gesehen vom Gewerkschaftstag 1972. Frauen waren in der Politik, waren in Gewerkschaften einfach massiv unterrepräsentiert.
Ja.
Da konnte man Frauen mit der Lupe suchen, obwohl der Frauenanteil damals bei 23% lag.
Wahnsinn.
Waren, glaube ich, nur 5% überhaupt dort auf dem Gewerkschaftstag Frauen. Das ist natürlich heute undenkbar. Also heute sind wir entsprechend der Mitgliedsanteile zum Teil deutlich überrepräsentativ dann auch vertreten und können so dann auch die Forderungen und Positionen der IG Metall mitgestalten. Das ist total wichtig, sich da auch aktiv zu zeigen und sich einzumischen. Auch wenn man findet, dass es noch Leerstellen in der IG Metall gibt, die dann auch eben zu füllen. Mhm. Und mir macht das total viel Mut, solche Beispiele auch zu hören, wie das von Irina, weil wir nur so vorankommen.
Ja, voll. Also die auch nach so einer Enttäuschung, die sie ja auch klar so definiert, dann aber trotzdem zur Organisation zurückfinden. Und das geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf, wie sie zum Schluss, ich habe es jetzt vielleicht ein oder zweimal im Interview drin gelassen, sie hat es aber deutlich öfter gesagt, was wäre sie ohne ihre IG Metall? Mhm. Also ne, Gewerkschaftsarbeit ja. ist ihr Leben und sich einzumischen und einzubringen.
Und ich finde aber, das zeigt auch nochmal, was Steffi auch gerade meinte, diese mangelnde Vertretung von Frauen, dass Frauen einfach da vertreten sein müssen, wo über ihre Belange gesprochen wird und dass es einfach aus dem Blick gerät, dass es irgendwie noch andere Interessen oder andere Ansprüche oder sowas gibt, wenn einfach eine Seite komplett ausgeblendet wird. Deshalb finde ich, kämpfen wir ja auch so für eine Quote, ne? Dass es eben so wichtig ist, dass alle Menschen irgendwie dort vertreten sind, in Politik, in Gesellschaft, im Arbeitsleben und so, weil sie sonst nicht abgebildet werden.
Und ermutigen und qualifizieren unsere Frauen auch, dass sie, wenn sie Betriebsrätinnen sind, auch in Entgeltausschüsse gehen und da auch quasi mit dafür Sorge tragen, dass sich da was ändert und dass da auch zum Beispiel der Blick drauf geworfen wird, wie ist eigentlich die Situation von Müttern nach der Geburt oder von Frauen insgesamt, die Teilzeit arbeiten und was ist da noch zu tun? Welche Schritte müssen wir gehen, damit die Entgeltlücke schrumpfen kann?
Mhm. Ja. Da haben wir jetzt auch anschließend doch mal ein sehr schönes Beispiel von Fabiola Richter, die in einem kleinen Betrieb arbeitet mit ganz wenigen Frauen. Und die hat nämlich Anfang der 2000er auch bemerkt, ich verdiene einfach weniger als meine männlichen Kollegen und das kann eigentlich nicht sein. Hat sich dann mit ihren Kolleginnen zusammengeschlossen und haben gesagt, dagegen müssen wir was tun. Und die würde uns jetzt auch noch mal kurz ihre Geschichte erzählen.
Hallo Linda.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Podcast Die Metallerin. Und du bist in einem kleinen, aber feinen Betrieb Betriebsratsvorsitzende. Magst du gerne mal erzählen, wo denn genau und was ist das für ein Betrieb?
Wir sind die Heinrich-Meyer-Werke in Brelow mit dem Sitz in Bisping. Mhm. Wir stellen Fenster und Türen her aus Holz und Kunststoff. Wir sind eigentlich ein reiner Tischlerbetrieb. Mhm. Wir sind ja 4 Frauen in der Produktion und 19 Frauen im Angestelltenbereich und sind insgesamt 146 Beschäftigte.
Ja.
Der Frauenanteil ist schon sehr wenig. Es ist, glaube ich, nicht so ein typischer Frauenberuf. Ne?
Nee, das stimmt. Und du selber arbeitest auch in der Produktion, oder?
Ich selber arbeite in der Produktion. Ich bin jetzt 22,5 Jahre im Betrieb. Ich kenne den Betrieb eigentlich in- und auswendig. Ne?
Ja, das trifft sich ganz gut, weil wir wollen ja jetzt hier über eine Geschichte mit dir sprechen aus eurem Betrieb, die sich auch vor 22,5 Jahren zutrug. Nämlich, so viel kann man vorwegnehmen, heute habt ihr Entgeltgleichheit bei euch im Betrieb. Aber damals lagen ja die Frauen zwischen 1 und 4 Euro unter dem Schnitt der Männer und damit auch unter dem Schnitt der ersten Lohngruppe. Das muss man sich mal vorstellen. Und das hat sich dann aber geändert. Wie kam es dazu?
Das war eine Anregung, die ich eingeleitet habe,
ja,
wo ich gesagt habe, das geht doch nicht. Warum ist das so? Als es anfing, war ich noch nicht Betriebsrätin. Wir haben irgendwie zusammengesessen und dann hat sich das aus dem Gespräch so ergeben, dass wir eben halt diese Forderung gestellt haben und gesagt haben, wir wollen genauso bezahlt werden wie die Männer. Wir leisten die gleiche Arbeit. Und ich war dann gerade so 1,5 Jahre im Betrieb und habe dann das erste Gespräch mit unserem Abteilungsleiter gesucht und der hat gesagt, ja, aber dafür bin ich nicht zuständig. Also das macht schon die Geschäftsleitung und der Betriebsleiter. Ja. Im zweiten Schritt bin ich dann zum Betriebsleiter gegangen und der hat dann erstmal gesagt, ja, aber genau die Aussage, ihr Frauen könnt gar nicht so schwer tragen wie Männer. Ja. Und dann ist es dazu gekommen, dass wir gesagt haben oder ich gesagt habe, ja, aber wir machen die gleiche Arbeit. Und im nächsten Schritt war das, dass wir dann mit der Geschäftsleitung gesprochen haben.
Okay. Denn
nämlich, wir sind ja ein familiengeführtes Unternehmen. Mhm. Und dann kam die Geschäftsführung und die Geschäftsführung, ja, da gab es dann dieses eine Gespräch und haben dann gesagt, ja, so geht das nicht. Und dann war es auch so, dass er gesagt hat, ja, das stimmt. Und es ging dann auch relativ schnell, dass wir zumindest die erste Lohngruppe, also Lohngruppe 1 bekommen haben. Mhm. Und so ist es dann fortlaufend gewesen, dass wir immer dichter auch an den Löhnen und auch an den Ecklöhnen der Männer kamen. Also das hat sich dann von alleine irgendwie verselbstständigt.
Ja.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, ja. War das dann für dich auch so dein Politisierungsmoment, wo du weil du meintest, du warst ja noch gar nicht Betriebsratsvorsitzende, es gab sogar noch wen anders auf dem Posten, inzwischen bist du selber Betriebsratsvorsitzende. War das so der Stein, der das dann auch ins Rollen gebracht hat?
Ja, das kam dann natürlich, weil ich das ins Rollen gebracht habe, waren dann ja 2 Jahre später, nachdem ich im Betrieb war, waren dann ja Betriebsratswahlen, also 2,5 Jahre später ungefähr. Und dann war es natürlich klar, dass alle gesagt haben, ja, aber du wirst Betriebsrätin und ich wollte das erst gar nicht. Ich dachte so, warum, ne?
Ja.
Ich war ja damals auch noch ziemlich jung. Ich war damals gerade 30, ne? Ja. Also von daher.
Ja.
Ja.
Aber anscheinend bei geblieben.
Ja, ich hab's auch nicht bereut.
Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und zwar: Entgeltgerechtigkeit ist ein Thema, das uns alle angeht. Ich glaube, das haben wir bis jetzt gelernt. Leichtlohngruppen betrafen neben Frauen auch Migrantinnen. Und weiter gibt es auch einen Unterschied, den wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar den Unterschied zwischen Ost und West. Und der dauert auch noch bis heute an, oder Steffi?
Ja, absolut. Also wir sehen, dass in Westdeutschland der Gender Pay Gap deutlich höher ist, als das in den neuen Bundesländern der Fall ist. Im Westen 20%, im Osten 6%. Und das kommt auch nicht von ungefähr,
ja,
sondern hat auch mit der Geschichte der neuen Bundesländer, der Situation und den Arbeitsbedingungen in der DDR zu tun. In Ostdeutschland arbeiten viel mehr Frauen, als das im Westen der Fall ist. Also auch, das hat mit alten Rollenbildern im Westen dann auch zu tun, dass man als Frau für die Kinderbetreuung zuständig ist und die Familie und weniger arbeiten gehen soll. Da stellen wir Veränderungen fest, das ist gut. Aber im Osten ist es auch viel mehr üblich, dass man als Frau in Vollzeit arbeitet. Das bedeutet leider nicht, dass man dann nicht trotzdem zuständig ist für den Haushalt nach Feierabend. Und In Ostdeutschland sind Frauen viel häufiger, als das im Westen der Fall ist, in Führungspositionen zu finden, ja, in der Privatwirtschaft, im industriellen Bereich. Wenngleich wir da auch feststellen müssen, dass auch eine bestimmte Generation ist. Also genau, da droht jetzt auch quasi durch Renteneintritte, dass sich da auch was verändert zum Schlechten.
Ja.
Und da komme ich auch vielleicht nochmal zu einem Thema Rente.
Ja.
Auch hier sehen wir erhebliche Unterschiede, weil eine Entgeltlücke führt auch immer dann zu einer großen Rentenlücke. In Westdeutschland ist die Rentenlücke viel höher, beträgt über 50%.
Wahnsinn.
Und im Osten über 20%. Und wir wollen natürlich auch die Entgeltlücke schließen, damit auch diese Rentenlücke geschlossen wird.
Ja, auf jeden Fall. Eine Problemstellung, die wir ja in Ostdeutschland haben im Vergleich zu Westdeutschland, ist die geringe Tarifbindung. Na, also viel weniger Betriebe gibt es einfach mit Tarifbindung und auch deutlich geringeren Organisationsgraden, als wir die in Westdeutschland vorfinden.
Ja, nicht nur das. Also wir haben in den neuen Bundesländern nicht nur eine geringere Tarifbindung, sondern auch noch ein Feld, an dem wir schon sehr lange kämpfen, nämlich die Arbeitszeitangleichung. Im Osten muss länger gearbeitet werden, als das im Westen der Fall ist. Wir haben da jetzt in diesem Jahr endlich noch mal einen großen Meilenstein verhandeln können, wo Schritte vereinbart werden, dass diese Angleichung jetzt auch tatsächlich stattfindet und tatsächlich umgesetzt wird. Weil das ist natürlich auch ein Ausdruck. Also da hast du ja auch eine Entgeltlücke, wenn du so willst, wenn mehr gearbeitet werden will. Und das ist natürlich im Jahr 2021 absolut unverständlich. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Ja, und damit kommen wir jetzt zu dem nächsten Interview, was ich geführt habe mit Anne Zäumer. Die ist die zweite Bevollmächtigte in Chemnitz bei der Geschäftsstelle. Und mit der habe ich eingehender darüber gesprochen. Was sind jetzt eigentlich gerade Themen, die den Osten bewegen, aber die für uns auch als Organisation wichtig sind? Und wie ist die Situation von Frauen da vor Ort?
Ja, hallo Linda. Ich bin Anne Zäumer von der IG Metall hier in Chemnitz. Bin 42 Jahre alt, bin gebürtig ein Küstenkind, bin jetzt seit 10 Jahren hier in der Region, bin über die Trainee-Ausbildung der IG Metall hier gelandet und vertrete sozusagen die Kolleginnen und Kollegen der Chemnitzer Region. Es ist nicht nur Chemnitz die Stadt, sondern auch bis zur Hälfte des Erzgebirges hinein. Genau.
Und wir haben uns ja jetzt hier zusammengefunden und zusammengeschaltet, um in der Folge von Die Metallerin, das ist jetzt unsere zweite zum Thema Entgeltgerechtigkeit, darüber zu sprechen, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Ost und West? Weil ehrlicherweise haben wir das bis jetzt, wir befinden uns schon so ein bisschen im hinteren Teil der Folge, haben wir so ein bisschen ausgeblendet, aber das können wir eigentlich nicht machen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir dich einmal als Gesprächspartnerin gewinnen konnten. Und so transparent muss man sein. Wir haben uns jetzt nicht zum ersten Mal gehört. Wir haben uns vorher, bevor wir uns jetzt hier zum Interview verabredet haben, schon mal zusammengehockt zum Vorgespräch. Und da hast du mir was sehr Interessantes erzählt. Da würde ich gerne direkt einsteigen. Nämlich hast du bei der Anfrage gleich mal nachgeguckt, wie sieht das denn bei euch aus? Wo arbeiten denn die meisten Frauen und was für Verhältnissen eigentlich? Und dabei kam dann relativ schnell zum Vorschein, da wo die meisten Frauen arbeiten, arbeiten sie eigentlich am wenigsten in Tarifbindung? Also da gibt es dann meistens keine Tarifbindung. Ist das so richtig?
Genau. Na, also ich hatte tatsächlich kurz bevor wir sozusagen miteinander gesprochen haben, um mich auch so ein bisschen in das Thema reinzubringen, einmal alle unsere Betriebe sortiert und habe mal geguckt, wo haben wir eigentlich die meisten Kolleginnen in den Betrieben, also diejenigen, die auch von den Beschäftigtenzahlen da auch sehr eindeutig sind. Und dabei fiel tatsächlich schlagartig auf, so viele Betriebe mit einem hohen Frauenanteil haben wir gar nicht. Aber tatsächlich diejenigen, wo wir Mehrheiten von Frauen in unseren Betrieben haben, haben wir nur einen einzigen Betrieb, der tatsächlich eine Tarifbindung hat. Und es ist eine Wäscherei. Alle anderen Betriebe, auch bunt gemischt, ist auf der einen Seite ja auch weitere Wäschereien oder auch Textilbetriebe oder auch Elektronikbetriebe, haben alle keine Tarifbindung.
Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu einer Frage, die wahrscheinlich schwer zu beantworten ist. Ich würde sie trotzdem stellen. Was denkst du, warum ist das so?
Ich glaube, dafür gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, gerade dort, wo wir auch ältere Kolleginnen haben, dass sie eine sehr gebrochene Erwerbsbiografie haben. Also das sind sozusagen auch Kolleginnen, die ja schon zu Wendezeiten im Arbeitsprozess gewesen sind, die also auch im Zweifel Erfahrungen haben mit Arbeitslosigkeit, mit unterschiedlichsten Unternehmen, mit denen sie zu tun gehabt haben im Laufe ihrer Zeit. dass es dadurch auch dazu gekommen ist, dass es eine hohe, das klingt immer blöd, aber dass es eine hohe Dankbarkeit darüber gibt, überhaupt eine Arbeit zu haben und sie sich deswegen weniger organisieren, was eigentlich notwendig wäre, um etwas für ihre eigene Einkommenssituation zu tun. Na, also das wäre so das eine, glaube ich, was dabei eine Rolle spielt. Dann kann es natürlich auch sein, dass die Kolleginnen möglicherweise nicht unbedingt die Hauptverdiener sind, sondern sozusagen auch andere Hauptverdiener im Haushalt haben. Auch das ist denkbar, aber kann ich so konkret aus unserer Datenlage heraus nicht sagen.
Du meintest jetzt, es zieht sich dieses Bild durch verschiedene Betriebe durch. Könntest du trotzdem nochmal sagen, in was für, also was für Betriebe, in was für Jobs die Frauen, wir die da vorfinden? Sind das eher Angestellte? Ist das eher im Betrieb in der Produktion? Wie kann man sich das vorstellen?
Also überwiegend dort, wo wir große Anteile von Kolleginnen haben, sind sie in unserem Bereich natürlich in der Produktion. Also auch da breitbandig, also auch in der Textilindustrie als solches, die zum Teil natürlich auch nähen, aber nicht unbedingt der Angestelltenbereich. Den gibt es natürlich in unseren auch tarifvertraglich gebundenen Unternehmen, gibt es dort Frauen, klar, aber nicht in den Mengen sozusagen. Wir haben auch Kolleginnen in dem ganz normalen Produktionsprozess, das auf jeden Fall, klar, auch an den Bändern stehen Kolleginnen. Aber diese Betriebe tatsächlich mit einem hohen Frauenanteil sind es auch gewerbliche Tätigkeiten oder überwiegend, also beispielsweise diese Elektronikfirma, die ich ein bisschen im Hinterkopf habe, wo sozusagen, glaube ich, Stecker zueinander gesteckt werden. Das ist so ein Bereich aus dem Bereich. Oder wir haben auch, gucke ich mal kurz in meine Stickerliste. Also wir haben auch dann die Wäschereien, wo die natürlich auch als Wäscherinnen tätig sind. Aber es sind eher solche Tätigkeiten, zumindest, wie gesagt, immer in dem Fokus, wo wir viele Kolleginnen haben. Und dann kommt es natürlich auch immer sehr auf die Größe der Betriebe an. Also wir haben zum Teil es mit einigen Betrieben zu tun, wo wir ein paar hundert Frauen haben oder halt kleinere Betriebe, wo von vornherein nur so um die 50 dabei sind.
Was kannst du denn aus deinem Berufsalltag auch als zweite Bevollmächtigte bei euch in der Geschäftsstelle berichten? Wie groß ist denn überhaupt noch der Stellenwert von dem Thema Entgeltgerechtigkeit, auch wenn wir jetzt wirklich auf den Unterschied zwischen Mann und Frau schauen? Gibt es da viele Kolleginnen, die sich da in diesem Thema an euch wenden, oder wie sieht das aus?
Ja, da geht es eher aus meiner Sicht zumindest das, was ich so wahrnehme. Ne? Weil wie gesagt, die Betriebe, um die es sich hier dreht, sind halt weiter weg von uns. Dort gibt es natürlich noch Betriebsräte, sonst würden wir sozusagen diese Informationen gar nicht bekommen. Aber da, wo sozusagen konkret auch Frauen sich bewegen, da spielt das Entgelt dann immer erst so in der zweiten oder dritten Runde eine Rolle, sondern häufig auch die Fragestellung von, wie vereinbaren wir jetzt eigentlich sozusagen Arbeitsleben und ein Privatleben dazu. Also ich habe ganz konkret eine Kollegin im Kopf, die tatsächlich fast nur Nachtschicht arbeitet, weil sie am Tag einfach am besten all das Ganze drumherum, die gesamte Care-Arbeit für sich organisieren kann. Und sozusagen das Entgelt darüber, über Nachtschichtzuschläge natürlich auch aufbessert bis zum geht nicht mehr, wo ich mir natürlich schon auch Sorge mache, auf der einen Seite ihre Gesundheit und zum anderen Nachtschichtzuschläge helfen immer nur für den jeweiligen Monat, aber nicht für ein Ende von einem Arbeitsleben.
Was sind denn jetzt für dich Themen, die zum Thema Entgeltgerechtigkeit für Ost und West jetzt noch in den nächsten Monaten und Jahren wichtig sind?
Wir werden breiter werden müssen, und zwar was Tarifbindung allgemein angeht. Und wir haben, ich meine, damit waren wir das Frühjahr über ja auch präsent als die Kolleginnen und Kollegen in den neuen Bundesländern. Da gehört natürlich auch das Thema der Arbeitszeit mit dazu. Also selbst wenn wir sozusagen gemeinsame, und da sind wir tatsächlich Ost wie West schon total angeglichen in der Fragestellung von Betriebsnutzungszeiten. Da tut sich überhaupt nichts. Da ist sozusagen im Osten wie im Westen die gleiche. Aber wir haben hier halt dadurch andere Stundenentgelte. Und wenn wir sozusagen über das Thema Arbeitszeit reden bei uns, reden wir natürlich auch darüber, kann ich entweder Arbeitszeit wirklich verkürzen oder zumindest den Wert meiner Arbeitsstunde auch erhöhen und den sozusagen auch anzugleichen an ein Westniveau, wobei das so auch irgendwie mal schwierig ist. Ne? Also ein in der Struktur vergleichbares anderes Tarifgebiet, welches nicht auf dem Gebiet der ehemaligen DDR liegt. Aber ich finde tatsächlich diese Debatte über die Ost-West-Frage, es ist genauso eine von Norden nach Süden. Ich glaube, da müssen wir vergleichbare Regionen zueinander finden. Und eigentlich haben wir in Sachsen auch eine vergleichbare Region. Ja. Das wäre tatsächlich zum Beispiel Hessen, wo unsere Tariftabelle genau die gleiche ist. Ja, es sind die gleichen Tabellen, aber wir haben unterschiedliche Arbeitszeiten und dadurch natürlich auch nochmal einen größeren Abstand zueinander.
Nachdem ich mit Anne Zäumer über das noch vorhandene Problem der Tarifbindung in Ostdeutschland gesprochen habe, haben wir aber auch ein Leuchtturmbeispiel aus Ostdeutschland aufgetan. Das kann man gar nicht anders sagen und das möchte ich euch gar nicht vorenthalten. Ich habe nämlich mit Xenia Karapetian gesprochen, einer jungen Betriebsrätin von ArcelorMittal, bei denen tatsächlich Entgeltgerechtigkeit zwischen Mann und Frau so kein Thema mehr ist. Und warum das kein Thema mehr ist, das ist auf jeden Fall zurückzuführen auf die starke Organisationsstruktur vor Ort und die Tarifbindung, die schon seit den 90ern herrscht. Wie es dazu kam, das hat sie mir im Interview erzählt und das hören wir uns jetzt einfach mal an.
Angefangen hat es alles in den 90er Jahren. Da war damals ein Kollektivvertrag. Seit den 90er Jahren haben wir einen Tarifvertrag Stahl Ost. Nach einem Streik von, ich glaube, damals 3 Wochen waren das, in so einem Stufentarifvertrag umher. Wir haben uns peu à peu dann angeglichen, was den Tarif angeht und peu à peu auch angeglichen mit den von der 38 auf die 35-Stunden-Woche.
Hm. 3 Wochen Streik ist auch ein ganz schönes Brett, ne? Mhm. Also es war auch ein harter Arbeitskampf, hört sich so an.
War ein harter Arbeitskampf. In den 90er Jahren steckte ich dann doch noch eher in den Kinderschuhen. Aber mein Vater damals war auch natürlich live dabei. Der heutige Standard, den wir hier genießen dürfen bei uns am Standort, ist wirklich damals in den 90er Jahren den Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, die echt leidenschaftlich dafür, ich sag jetzt mal 3 Wochen, den Arsch hingehalten haben, ne? Und auch konsequent die Ziele verfolgt haben.
Ja, auf jeden Fall. Wie hoch ist denn der Organisationsgrad heute bei ArcelorMittal?
Wir sind relativ hoch. Wir sind so bei 95%. Wir schwanken immer schon in den 90%, in der 90%-Marke rum.
Wahnsinn. Ja, das kennt man sonst auch echt nur von wirklich anderen Großbetrieben, ne, aus Westdeutschland, wie zum Beispiel Volkswagen, Wolfsburg, wo ich herkomme. Ist denn Entgeltgerechtigkeit bei euch ein Thema im Betrieb?
Ich habe mir die Frage selber gestellt, ob mir das schon mal aufgefallen ist. Ich habe natürlich auch mit Kollegen darüber gesprochen, weil kann sein, dass ich irgendwas übersehe oder einfach, ich nenne es jetzt mal, firmenblind bin. Bin ich aber nicht und meine Kollegen auch nicht. Also das Thema ist für uns überhaupt nicht existent.
Was meinst du, woran liegt das?
An den harten Arbeitskampf in den 90er Jahren, möchte ich mal so behaupten. Ja, also wirklich, ich bin sehr stolz und sehr dankbar für die Geschichte, die Betriebsräte damals in den 90er Jahren auch zusammen mit der Gewerkschaft natürlich geleistet haben. Ja. Das sind, sage ich jetzt mal, die Wurzeln, auf denen wir heute aufbauen dürfen. Hm. Und dann haben eigentlich alles so seinen Lauf.
Und wenn wir jetzt so ein Fazit aus der Geschichte und vor allen Dingen auch aus dem Einsatz der Kolleginnen und Kollegen damals in den 90er Jahren auch bei ArcelorMittal ziehen sollten, was würdest du denn sagen? Weil es ist toll, dass es bei euch kein Thema ist, aber Entgeltgerechtigkeit ist in anderen Teilen Deutschlands, ob Ost oder West, ist eigentlich egal. Es ist fast eher branchenabhängig immer noch ein Thema. Was nehmen wir denn mit, vielleicht auch aus der Geschichte, wie können wir so eine Probleme anpacken? Was meinst du?
Also definitiv spielt Konsequenz für mich eine große Rolle, was ich aus den 90er Jahren mitnehme, aus den Zeiten vom Hörensagen, definitiv Konsequenz. Mhm. Loyalität der Sache einfach gegenüber, klare Linien, wo man hin möchte.
Ja, das war jetzt unser letztes Interview für diese Folge. Pia, was zeigt uns denn dieses Beispiel von ArcelorMittal?
Na, das zeigt vor allen Dingen, wie wichtig das ist, dass wir Menschen für die IG Metall begeistern und dass wir mit diesen Menschen zusammen unsere Interessen durchsetzen. Mhm. Denn es macht total den großen Unterschied und ja natürlich auch für Arbeitgeber, wenn ich weiß, ich habe 90% der Menschen organisiert für die IG Metall oder die bekennen sich zu einer Mitgliedschaft in der IG Metall oder es sind nur 20%. Das zeigt ja auch, wie sind die Menschen bereit, sich für ihre Interessen einzusetzen und kann ich das irgendwie mitnehmen, diesen Schwung, und kann ich sagen, wir haben da ganz viele, die verfolgen eben diese Ziele und die verfolgen diese Interessen. Und ich kann eben Arbeitgeber auch nicht überzeugen mit einem Organisationsgrad von 20% oder so. Mhm. Das hat ja auch was mit Repräsentation zu tun. Ich muss ja auch zeigen, dass es nicht mein individuelles Interesse ist, da Themen durchzusetzen, sondern dass es das Interesse der Beschäftigten ist. Und von daher ist es auch total schwierig, wenn Leute immer sagen, naja, aber ich krieg ja diese ganzen Sachen, auch wenn ich nicht in der IG Metall organisiert bin. Aber eben irgendwann auch nicht mehr, weil natürlich macht's dann irgendwann vielleicht auch, also irgendwann fällt's halt weg, ne? Das ist eine Errungenschaft, die wir ständig erneuern müssen und für die wir ständig kämpfen müssen. Und eben, es gibt einen Leitsatz bei uns, der lautet, Entgeltfragen sind immer auch Machtfragen. Und ich finde, das verdeutlicht das total. Es geht darum, zu zeigen, wie stark sind wir und können wir unsere Interessen durchsetzen oder können wir zumindest unsere Interessen erstmal abbilden und auch mit Zahlen hinterlegen. Also auch zeigen, es gibt Beschäftigte, die dieses Interesse haben.
Du hast es gerade schon angerissen und ich würde da gerne nochmal konkreter werden. Warum ist es denn für alle wichtig, auch für Männer, das Thema Entgeltgerechtigkeit zu bearbeiten und im Blick zu haben?
Weil auch Männer zum Teil schlechter bezahlt werden und das nicht so abgebildet wird. Und deshalb ist es wichtig, die Entgelte im Betrieb zu überprüfen, weil es dann auch zum Vorschein kommen kann, dass auch teilweise Gruppen von Männern oder von Männertätigkeiten schlechter bezahlt sind, als sie es eigentlich sein müssten, weil wir haben den Leitsatz gleiches Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit und das ist teilweise zwischen Männern und Frauen nicht gegeben, das ist aber auch teilweise zwischen Männern und Männern nicht gegeben oder es ist zwischen Migrantinnen und Deutschen nicht gegeben. Also, ne, da gibt's einfach gewisse gewachsene Hierarchien auch oder Ungleichheiten und die können wir mit so einem Prüfverfahren einfach auch wegbekommen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Prüfverfahren machen, dass wir da reingucken und eine bessere Bezahlung von Frauen heißt nicht, dass Männer schlechter bezahlt werden. Und diese Angst müssen wir nehmen und das können wir auch durch solche Prüfverfahren machen.
Jetzt befinden wir uns ja im Jahr 2021, dem Superwahljahr. Das ist jetzt, wenn die Folge rauskommt, kurz nach der Bundestagswahl. Was sind denn die Forderungen von uns als IG Metall an eine neue Bundesregierung, auch gerade zum Thema Entgeltgerechtigkeit?
Ja, die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden. Mhm. Und also wir merken mit der jetzigen Bundesregierung, dass wir da an Grenzen stoßen. Mhm. Zum Beispiel findet gerade auf EU-Ebene auch ein Prozess statt. Die Kommission hat eine neue Entgelttransparenzrichtlinie vorgelegt. Und die alte Bundesregierung hätte gesagt, da werden wir nichts von umsetzen. Obwohl das deutlich weiter geht als unser nationales Recht. Mhm. Entscheidend ist für uns, dass die neue Bundesregierung jetzt sagt und das auch im Koalitionsvertrag festhält, ja, wir wollen diese neue Entgelttransparenzrichtlinie umsetzen und das bedeutet Ausweitung von Prüfverfahren, Ausweitung von Transparenzrichtlinien, Sanktionen und Maßnahmen, die dann folgen müssen, wenn es Entgeltungerechtigkeit gibt, also dass Arbeitgeber dann auch diese Ungleichheit beseitigen müssen. Mhm. Weitere Rahmenbedingungen müssen aber auch verändert werden. Wir müssen eine bessere Vereinbarkeit hinkriegen, mehr Partnerschaftlichkeit. Eine ganz wichtige Baustelle ist das Elterngeld. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 2006 ist das Elterngeld eingeführt worden mit einem Mindest- und einem Höchstbetrag. Der Mindestbetrag beträgt 300 Euro und der Höchstbetrag 1.800. Und seit 2006 gab es keine Anpassung. Ja. Also das ist unglaublich. Im Elterngeld müssen die Partnermonate ausgebaut werden, damit Männer auch mehr Freiräume haben, sich eben auch zu engagieren und das nicht so einseitig auch an vielen Frauen hängen bleibt. Mhm. Und berufliche Entwicklung muss weiter gefördert werden und da ist eine ganz wichtige Baustelle das Führungspositionengesetz, wo wir jetzt eine Quote haben für den Vorstand. Die gilt aber nur in 66 Unternehmen. Hm. Also es geht um 66 Frauen. Da müssen jetzt auch nur 25 Betriebe oder Unternehmen handeln und eine Frau finden. Hm. Da sind wir schon der Auffassung, da geht noch mehr. Das muss ausgedehnt werden auf weitere Unternehmen. Und das gilt auch für die Quote in Aufsichtsräten, damit wir einfach auch vielfältige Blicke haben auf Unternehmen und die auch entsprechend begleiten und entwickeln können.
Hm.
Und jetzt gibt es ja nicht nur die Bundestagswahl, die passiert, sondern nächstes Jahr ist ja auch nochmal ein spannendes Jahr für die IG Metall und für unsere Betriebe, weil es sind Betriebsratswahlen. Was haben wir denn da für Themen vor der Brust? Was erwartet uns da, Pia?
Naja, uns erwartet immer, dass wir mehr Frauen für Betriebsrätinnen, also dass wir mehr Frauen als Betriebsrätinnen haben wollen, dass wir mehr Frauen dazu ermutigen wollen, diesen Schritt auch zu gehen, und dass sie sich einfach stärker nochmal einbringen, dass auch in den wichtigen, in Anführungsstrichen wichtigen Gremien oder Ausschüssen, die es im Betrieb gibt, was Personalausschuss ist, Wirtschaftsausschuss, Entgeltausschuss und sowas. Wir merken da schon auch immer, dass es ja auch so ein bisschen was mit Kompetenzzuschreibung zu tun hat und dass Frauen da sich das auch einfach zutrauen können, dass sie Kompetenzen haben im Bereich Entgelt oder auch im Bereich Wirtschaft oder Personal, und wenn sie sie nicht haben, können sie sie erlernen. Also das heißt nicht, das ist ganz oft so, naja, Frauen machen dann Gleichstellung, was total wichtig ist. Ne? Aber wenn man sich auch die Hierarchie der einzelnen Ausschüsse in den Betrieben anschaut, ist es nun mal auch wichtig, dass wir Frauen in den Entgelt- und Personal- und Wirtschaftsausschüssen haben.
Ja.
Auch hier haben wir Forderungen an die Bundesregierung, die neue. Wir wollen, dass Mitbestimmung ausgebaut wird in Gleichstellungsfragen. Ja. Dass wir eine Quote haben, zum Beispiel bei der Besetzung von Ausschüssen, dass wir einen Gleichstellungsausschuss einrichten, wo die Arbeitnehmerseite und die Arbeitgeberseite zusammenkommen müssen und Maßnahmen vereinbaren müssen, zum Beispiel um die Entgeltlücke zu schließen. Auch wenn ich an Qualifizierung denke, ist das total wichtig, dass Betriebsräte hier gestärkte Rechte bekommen, tatsächlich die Qualifizierungsmaßnahmen zu begleiten und vorschlagen zu können und auch hier mitbestimmen können, weil das einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle gewinnt vom Hintergrund der großen anstehenden Transformationsprozesse.
Auf jeden Fall. Ja, ich finde auch, was du jetzt auch nochmal was ich für ein persönliches Fazit aus dieser Folge auch ziehe, weil ich ja nun auch diese ganzen Gespräche mit den verschiedensten Frauen führen durfte, dass man für seine Belange doch am besten immer in der ersten Reihe stehen sollte. Und ich fand das sehr inspirierend, mit jeder einzelnen Frau da zu sprechen und zu hören, wie die sich engagiert haben und was die auch bewegt haben. Und ich finde, daraus kann man auch erkennen, was man einfach schaffen kann, wenn man sich eben zusammentut und dann auch sagt, wir engagieren uns jetzt und wir gehen jetzt nach vorne. Wir haben jetzt über Betriebsratswahlen gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Gremien. Vielleicht steigen wir da noch mal ganz kurz genauer an. Wo sollten sich denn jetzt Frauen, die jetzt auch diesen Podcast hören und sich gedacht haben, ja, ich bin auch inspiriert. Ich möchte jetzt auch in die erste Reihe. In welche Reihe sollten sich denn die Frauen stellen?
Na, in die Reihe der IG Metall vor Ort. Wir haben vor Ort über 155 Geschäftsstellen und da hat man vielfältig die Möglichkeit, sich zu engagieren. Jetzt, wir haben Frauenausschüsse, wir haben Betriebsrätinnen-Netzwerke, aber wir haben auch ganz viele fachliche Ausschüsse, Angestelltenausschüsse, Entgeltausschüsse. Ganz viel, wo man sich in der IG Metall einbringen kann und für seine oder ihre oder genau meine Belange mich da einsetzen kann. Das ist immer ein Gewinn, würde ich schon sagen. Ich habe in der IG Metall angefangen im Jugendbereich. Das war total stark, auch diese Solidarität zu merken und wie viel man einfach, wie du es gerade gesagt hast, zusammen erreichen kann und so. Also es gibt die Möglichkeit und wir sind da offen und wir freuen uns natürlich auch über viele Frauen, die vielleicht bisher noch nicht so das Interesse hatten, aber jetzt vielleicht stärker.
Ja.
Ja, und im Betrieb kann man natürlich als Vertrauensfrau aktiv werden oder sich bei der nächsten Wahl, also ein wichtiges Ziel ist für uns ja bei der Betriebsratswahl viele weibliche Kandidatinnen auch zu haben, kann man sich eben aktiv zeigen. Die IG Metall ist ein großes Netzwerk und bietet viele Plattformen, viele Seminare, wo man spannende Kolleginnen kennenlernt und ja, für die eigene Arbeit nochmal was mitnehmen kann und sich inspirieren lassen kann.
Ja. Ich glaube, das können wir wirklich doppelt und dreifach und fünffach unterschreiben nach den ganzen Geschichten, die wir heute gehört haben. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Das Schöne ist, dass es nicht das Ende aber dieses Podcasts ist. Es gibt ja noch eine nächste Folge, die wir vorhaben. Steffi, was erwartet uns denn da?
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir wollen einen Blick auf Vereinbarkeitsfragen lenken. Vereinbarkeitsfragen sind meistens und oft auch Arbeitszeitfragen. Und einige betriebliche, innovative Projekte vorstellen, wie zum Beispiel Führen in Teilzeit oder Vereinbarkeit in Schicht. Das ist ja eine Großbaustelle, wo sich wenig tut. Aber da gibt es jetzt tolle Projekte, von denen wir lernen und profitieren können, hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann ist es am einfachsten, wenn Sie die Facebook-Seite der IG Metall Frauen abonnieren. Da werden wir Sie auf dem Laufenden halten, wann uns denn diese Folge erwarten wird. Ja, und ansonsten bleiben Sie uns gewogen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge dabei sind, und würde gerne schließen noch mit ein paar Statements unserer Interviewpartnerin, die uns nochmal sagen wollen, warum wir nicht aufhören können, für unsere Belange einzustehen.
Also erstmal glaube ich, dass wir Frauen unbedingt dranbleiben müssen, wenn wir ein Ziel erreichen wollen. Es hilft uns nicht weiter, wenn wir nur einen Anfang machen, aber das nicht zu Ende bringen.
Einfach weitermachen. Es dauert lange, aber wir haben ja auch gegen eine mehrere Jahrhunderte alte Kultur zu kämpfen. Insofern mein Appell insbesondere an die jungen Frauen ist, guckt euch um. Was wir an Rechten haben, wurde erkämpft, und wir müssen auch darauf achten, dass sie uns erhalten bleiben. Es ist kein Gottesgeschenk für ewig.
Entgeltgerechtigkeit sollte im 21. Jahrhundert eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Solange Entgeltgerechtigkeit, also gleiches Geld für gleiche Arbeit für Männer und Frauen, noch nicht Wirklichkeit bei uns ist, so lange ist es unser Job, dafür zu kämpfen, dass Frauen und Männer das gleiche Geld für die gleiche Arbeit bekommen.
Wir Frauen, wir dürfen nicht aufgeben, immer in erster Reihe sein und niemand für unsere Rechte kämpfen. Wir wollen das, was uns zusteht.
Die Metallerin ist eine Zusammenarbeit vom Ressort Frauen- und Gleichstellungspolitik der IG Metall und der Apparat Multimedia GmbH. Moderation: Linda Achtermann. Redaktion: Linda Achtermann und Leonie Klüsendorf. Produktion und Sounddesign: Steffen Stark.